Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Wir starten heute eine Predigtreihe zum Thema Lebensfragen. Da gibt es auch diese netten Flyer. Und Predigtreihe heißt, wir werden nicht nur einmal eine Lebensfrage behandeln, sondern jetzt so an 5 Sonntagen. Diese Flyer liegen dort vorne aus und draußen in der Lobby. Da könnt ihr mal drauf gucken. Heute geht es zum Beispiel um diese große Lebensfrage, gibt es einen Gott? Es gibt aber auch so eine Lebensfrage irgendwie, wohin mit Scheitern und Schuld? Also Lebensfragen, das sind so diese ganz großen Fragen. Also da kann man sich mit 14 Jahren schon Gedanken machen und mit 40 kannst du dir da immer noch Gedanken drum machen. Und ich glaube, mit 80 wäre es auch nochmal gut, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist so etwas, was uns zutiefst bewegt, weil wir merken, das ist gar nicht so einfach, solche Fragen zu beantworten. Man merkt das schon bei diesen Fragen, oder was kommt nach dem Tod oder so. Ne? Das sind die ganz großen Fragen, die wir so haben. Die werden oft nicht öffentlich gestellt. Die werden oft auch nicht so im Freundeskreis besprochen. Man berührt die manches Mal, ist aber wieder relativ schnell weg. So, das sind so irgendwie schwierige Fragen. Eine Schwierigkeit ist zum Beispiel, diese Fragen sind alle nicht naturwissenschaftlicher Art. Das ist schwierig. Also was kommt nach dem Tod, das kannst du jetzt nicht messen. Kannst auch nicht wiegen. Da kannst du auch nicht sagen irgendwie, ne, Mensch, ich war schon mal da. So, ich hab's gesehen. Also, das ist alles schwierig. Und das ist mit all diesen Fragen irgendwie verbunden und trotzdem sind sie so bedeutungsvoll für uns. Nehmen wir mal nur diese Frage von heute. Gibt es einen Gott? Wenn dem so wäre, mal dahingestellt, dann hätte das eine Bedeutung wahrscheinlich für mich, wenn es einen Gott gäbe. Jetzt kommt es noch darauf an, wie dieser Gott wäre. Aber immerhin, wenn es einen Gott gäbe, dann wüsste ich schon mal, okay, ich bin hier nicht ganz allein auf dieser Welt. Wenn es einen Gott gäbe, dann wird er auch wahrscheinlich eine höhere Instanz sein. Dann hätte ich mich wahrscheinlich dem auch gegenüber zu verantworten. Oder? So ist es irgendwie. Wenn es keinen Gott gäbe, hätte es auch Konsequenzen, ne? Heißt es mal in der Bibel, wenn es keinen Gott gibt, dann lass uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Ja, das ist ein bisschen herbe Sprache, aber und man muss ja sagen, wir leben in einer Gesellschaft immer mehr, die so diesen Materialismus auch frönt. Fressen uns auf, morgen bin ich tot. Also, das sind, von daher sind das bedeutungsvolle Fragen, die machen, haben was mit meinem Leben zu tun. Ne, je nachdem, wie die Antwort ausfällt. Aber sie sind eben auch so ein bisschen komplex, weil sie nicht naturwissenschaftlicher Art sind. Übrigens, kennt ihr den Unterschied zwischen Naturwissenschaft, Philosophie und Religion? Da gibt es so eine ganz bisschen böse Geschichte. Da kommt die Religion jetzt auch nicht ganz gut bei weg. Aber da gibt es so eine nette Geschichte, die karikiert das auch so ein bisschen. So, Naturwissenschaft ist Folgendes. Schwarze Katze in einem schwarzen Raum. Ne? Und in der Naturwissenschaft, die sucht die schwarze Katze im schwarzen Raum. Ne? Wenn ihr, also ich denke gerade an Physik, bei mir so 8. Klasse. Ich stand in einem schwarzen Raum und hatte das Gefühl, die Physik sucht irgendwie eine schwarze Katze. Aber sie war dabei, ne? Irgendwie diese schwarze Katze zu suchen. Irgendwie Ströme, die kannst du schlecht sehen. Und irgendwie Luft kannst du auch schlecht sehen. Und so. Ne? Also ist alles, und Chemie erstmal. Ich habe das, ehrlich gesagt, habe ich das alles nicht verstanden. Das war für mich irgendwie schwarze Katze im schwarzen Raum. So, ne? So, was ist jetzt Philosophie? Also, ein bisschen böse Geschichte. Philosophie ist, sucht eine schwarze Katze im schwarzen Raum. Aber in dem Raum ist gar keine schwarze Katze. Das ist so ein bisschen Philosophie, so irgendwie ne, rumrätseln und rumphilosophieren und der eine, da ist gar keine schwarze Katze, ne? So irgendwie, da wird gar nicht wirklich ernsthaft gesucht, sondern wird sich mehr so Gedanken gemacht über eine schwarze Katze im schwarzen Raum. So, ne? So, jetzt kommt Religion. Ne? Religion ist dementsprechend, sucht eine schwarze Katze im schwarzen Raum, in der gar keine schwarze Katze ist und nach einer Weile schreit sie, Hurra, ich hab sie gefunden! So, ne? Das ist so. Ich weiß, das kommt nicht so gut bei weg, aber so empfindet man das manches Mal. Ne? Also schwarze Katze im schwarzen Raum mit Naturwissenschaft, ist schon schwierig genug, aber der wird eben irgendwie doch irgendwie mit Materie umgegangen. Bei Philosophie wird irgendwie, pff, ne? Und bei Religion wird noch so getan, als hätte man sie gefunden oder so. Ne? Also irgendwie, ja, so jetzt gehen wir mit Lebensfragen ran. Ne? Das ist so irgendwie, ich fand es schon gut karikiert, aber so ein bisschen hat man schon das Gefühl, ne? Ja. Heute geht es also um diese Frage, gibt es einen Gott? Jetzt merken wir schon, das ist nicht naturwissenschaftlich, kommen wir da nicht weiter. Ne? Nicht wirklich. Ich habe euch einen kleinen Videoclip mitgebracht, geht so 2-3 Minuten. Ich hoffe, das klappt. Da geht es um eine Umfrage in Süddeutschland. Die haben es ein bisschen anders verpackt. So, die haben nämlich einfach die Leute gefragt auf der Straße, glauben sie an einen Gott oder glauben sie an keinen Gott? So, ne? Und das ist ja so dieses, gibt es einen Gott für sie oder nicht? Und wir gucken mal, ob das funktioniert. Wir hören nochmal rein.
Ich glaube an eine himmlische Instanz, ja. Also eine geistige Instanz. Ob sie Gott heißt oder anders.
Dass es halt einfach ein Wesen gibt, so eine höhere Kraft. Und egal, ob man jetzt Allah dazu sagt, Buddha, Shiva, Krishna oder so, es ist alles das Gleiche.
Warum ist es so? Also ich denke mal hauptsächlich, weil ich denke, dass der Mensch das generell braucht. Irgendwie eine höhere Instanz, auf die er sich dann berufen kann bei irgendwelchen schwierigen Situationen.
Ich glaube daran, ja. Und warum? Ja, weil einfach, ich denke, man braucht doch irgendwas, wo man sich dran halten kann. Und es gibt ja die Gebote Gottes, die Kirche lehrt es uns. Und deswegen ist das für mich eigentlich selbstverständlich.
Und einfach, ich denke, das ist einfach eine Sache auch der Erfahrungen, die man im Leben so macht. Und da hat es mir einfach bisher das Gefühl gegeben, dass es einen Gott gibt. Und auch Menschen, die an Gott glauben, ich kennengelernt habe und es mich überzeugt hat und so.
Naja, überlegen Sie, wenn es Gott wirklich geben würde und er lässt einiges zu, naja, wäre ich, glaube ich, so wie viele andere, ziemlich sauer auf ihn.
Ich habe da so ein Schlüsselerlebnis halt gehabt. Zum Beispiel, dass ein Freund von mir mit 18 Jahren gestorben ist. Und warum lässt denn sowas ein guter Gott zu?
Ich glaube, umso mehr Bildung man bekommt, umso weniger glaubt man an Gott. Weil so war es bei mir auch. Zuerst war ich gläubig und umso weiter ich mit der Schule gekommen bin, mit dem Studium, umso weniger habe ich an Gott geglaubt und umso weniger bin ich auch in die Kirche, weil das ergibt dann gar keinen Sinn mehr, was man da gesagt bekommt.
Das, was wir hier alles um uns herum sehen, die Menschen, die Natur, die kann nicht aus irgendwelchen Materien entstanden sein und von daher bin ich zwar nicht strenggläubig, will ich mal sagen, aber ich glaube an einen Gott.
Auch wieder, ne? Denke ich, das ist halt nicht so ganz fremd, ne? Ja, wie, weil es ist irgendwie schwarze Katze, ne, im schwarzen Raum und da ist ja gar keine schwarze Katze drin oder so, ne? Also diese Frage, na, gibt's einen Gott oder nicht, ne? Das ist ja schon, das ist ja die große Schwierigkeit. Wir können irgendwie Gott nicht sehen, ja, das ist schon mal schwierig. Wir können ihn nicht messen, so können wir ihm nicht zu Leibe rücken. Und jetzt ist natürlich, wenn Gott auch noch Gott ist und nicht Mensch ist, dann muss er schon mal komplett anders sein als wir. Was heißt komplett? Oder er muss anders sein als wir. So, jetzt versuch mal, jemanden zu verstehen, den du nicht sehen kannst und der aber nur mal eine ganze Nummer größer ist als du. Das ist gar nicht so einfach. So, ne? Und das, ich finde, das merkt man ganz gut. Da haben sich natürlich schon Menschen vor uns und auch Gelehrte über Jahrtausende Gedanken gemacht. Die haben immer die gleichen, das sind Lebensfragen. Leute vor 4000 Jahren haben schon diese Frage gestellt. Gibt's einen Gott, ja oder nein? Leute vor 2000 Jahren haben auch schon diese Fragen gestellt. Vor 1000 Jahren auch. Da gab es einen katholischen Gelehrten, der ist sehr berühmt, der heißt Thomas von Aquin. Der hat so ungefähr 1250 nach Christus gelebt. Dann merkt man, oh, das ist schon ein bisschen her. Und die haben sich damals schon richtig Gedanken gemacht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und der Thomas von Aquin, der hat das so systematisiert. Der hat so nach Gottesbeweisen gesucht. Also, es ging bei ihm um vernünftige Gotteserkenntnis. So, ne? Und hat er sich gefragt, Mensch, woran, wenn wir das mal mit der Vernunft angehen, woran können wir festmachen oder woran können wir erkennen, dass es einen Gott gibt oder dass es keinen gibt? So. Und er hat so ein paar Prinzipien entdeckt, die ihn zum Nachdenken gebracht haben. Der hat sich die Welt angeguckt, was anderes hat er ja erstmal nicht. Er hat ja nicht Gott sichtbar. Er hat sich die Welt angeguckt, die Schöpfung. Und hat gemerkt, alles in der Schöpfung ist in Bewegung. Alles. Grashalme wachsen, vergehen, bewegen sich. Wind bewegt Grashalme. Du kannst angucken, was du willst. Die größten Felsmassive dieser Welt kannst du angucken und du weißt, sie bewegen sich. Alles ist in Bewegung. Daraufhin hat er gedacht, das ist ja komisch, also muss es einen Beweger geben. Woher kommt das, dass alles in Bewegung ist? Selbst leblose Dinge sind in Bewegung. Holz. Selbst Holz, wenn es eigentlich tot ist, ja, da ist kein Baum mehr, das bewegt sich immer noch. Das ist so. Das wird in 1000 Jahren anders aussehen als heute. Ich hoffe, es hält noch ein bisschen, aber es bewegt, es verändert sich. So hat er gesagt, das ist doch komisch. Alles ist in Bewegung. Also muss es einen unbewegten Beweger geben, also einen ersten Impulsgeber geben. Dann hat er das Prinzip, er hat diese Schöpfung angeguckt und hat gesagt, es gibt immer eine Ursache-Wirkung-Prinzip, also man nennt das Kausalität. Es gibt immer, klar, mit der Bewegung, jetzt gibt es immer eine Ursache und diese Ursache bewirkt wieder etwas und das wird oft wieder zu einer Ursache, um etwas anderes zu bewegen. Und das ist in allen Dingen so. Was er da zum Beispiel genommen hat, das war so Pfeil und Bogen. Das sind seelenlose Dinge. Die sind total seelenlos, ne? Also Pfeil und Bogen ist seelenlos. Und du kannst die nehmen und kannst zack damit machen und auf einmal hast du eine Ursache und eine Bewegung. Ich könnte einen Papierknoll nehmen. Ursache und Bewegung. Merkt ihr? Auf einmal. Und jetzt könntest du das weiterwerfen. Irgendwas macht das. Ne? Oh. Und egal, wo wir selbst die toten Dinge, da gibt es dieses Prinzip von Ursache-Wirkung. Also sagt er, es muss etwas geben, was so eine erste Wirkursache ist. Wodurch kommt das? Wodurch ist das in Bewegung gesetzt werden mit Ursache und Wirkung? Dann hat er gemerkt, irgendwie ist es immer so das Gleiche, es kreist um die Gleiche, es geht immer um Schöpfung. Deshalb hat er gesagt, ist doch interessant, alles entsteht und vergeht. Das ist so ein bisschen wie Bewegung, das hatten wir schon, Veränderung, aber hier nochmal anders. Er sagt, es könnte ja einfach nur sein. Menschen könnten nur sein. Ne? Also die einen sind eben 45 Jahre alt, die bleiben auch 45 Jahre alt. Und die anderen sind irgendwie 6 Jahre alt, die bleiben auch nur 6 Jahre alt. Nein, es ist immer ein Werden und Vergehen. Wir würden das mit Leben beschreiben. Das ist doch komisch, dass alles irgendwie wird und vergeht. Wird und Leben wird geboren und irgendwie stirbt es, es entsteht und vergeht. Also sagt er, muss es doch irgendeinen Lebensverursacher geben. Irgendwoher muss das doch herkommen. Irgendeiner muss doch mal diesen Impuls gesetzt haben. Dann sagt er, es gibt Abstufungen. Interessant. Es gibt größer, kleiner. Es gibt aber auch besser, schlechter. Und daraufhin hat er gesagt, irgendwo muss es ja mal einen absoluten Maßstab geben. So das Absolute geben. Ansonsten könntest du gar nicht sagen, besser, schlechter. Ginge gar nicht. Du musst eine Norm haben. Dann kannst du erst sagen, besser, schlechter. Dann hat er festgestellt, es gibt eine Ordnung. Es gibt, alles ist irgendwie zweckdienlich. Also jedes Dinge, die wir haben, dienen irgendeinem Zweck. Also wieder selbst diese seelenlosen Pflanzen oder so, sie dienen irgendwie einem Zweck. Es gibt, irgendwie hat jedes Ding so seine Bestimmung. Also über diese Dinge hat er nachgedacht und hat so gedacht, irgendwie, es ist vernünftiger zu glauben. Er hat noch nicht von Jesus oder so geredet, darum ging es gar nicht, dass es eine göttliche Macht gibt, als dass es vernünftiger ist, es gibt keine göttliche Macht. War so damals so ein Ansatz. Jetzt denkst du vielleicht, langweilt mich. So, ne? Aber das war nur mal ein Beispiel zu machen, irgendwie, wie sich seit Jahrtausenden Menschen darum bemühen, das festzustellen, in diesen schwarzen Raum reinzugehen. Gibt es einen Gott oder nicht? Und selbst Leute, die hochintelligent waren und sind, bemühen sich darum, haben so ihre Ansätze. Und man muss sich dann eben Fragen stellen, ne? Was ist wahrscheinlicher, wenn man all das weiß? Spricht das eher dafür, dass es einen Gott gibt? Oder spricht es eher dagegen, dass es einen Gott gibt? Übrigens, damit ist er in guter Gesellschaft. In der Bibel gibt es so eine Passage, Römer Kapitel 1, 19 und 20. Ich lese sie euch mal vor. Da schreibt der Paulus, Römer 1, 19 und 20, denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen eigentlich bekannt. Also wir können eigentlich, können wir etwas von Gott wissen? Er führt das hier noch ein bisschen aus. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Also das ist ein hochinteressantes Thema. Wir können eigentlich nur von Gott wissen, was er uns offenbart. Weil er ist per Definition, wenn ich Mensch bin, er ist Gott, dann muss er größer sein als ich. Das kann nicht das Kleinere den Größeren begreifen, es sei denn, der Größere offenbart sich dem Kleineren. So, ne? Also hier hat er offenbart, wie, jetzt Vers 20, weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Hochinteressant. Also im Moment ist ja gerade die große Zeit, dass die Schneeglöckchen aus dem Boden kommen, ne? Ist das nicht super? Das ist so abgefahren. Schneeglöckchen sind so abgefahren. Das ist ja nun nicht die Krone der Schöpfung und auch nicht der Botanik. Schneeglöckchen. Aber trotzdem, Schneeglöckchen sind schon so abgefahren. Ihr könnt nachher, wenn ihr hier rausgeht, werdet ihr Schneeglöckchen links und rechts sehen, irgendwo. Wenn du bisher Schwierigkeiten mit Gott hast, wer ist er? Guck ein Schneeglöckchen an und dann stell dich genau diese Fragen, die sich der damals der Thomas von Aquin gestellt hat. Woher kommt dieses Leben? Warum so? Was für eine Genialität. Es ist eine Ordnung drin. Guck dir mal Meeresschnee, da ist eine Ordnung drin. Und trotzdem immer eine Einzigartigkeit. Wie abgefahren. Also muss es jemand geben, der ordnet. Das wird und vergeht. Das ist Bewegung. Also irgendwo muss das, wo kommt diese Kraft her? Jetzt kannst du sagen, ja, das sind ein paar chemische Elemente und dann kommt da Wasser zu und dann löst sich das auf und das wird verarbeitet. Das können wir alles, ja. Natürlich, wenn es der Schöpfer ist, dann hat er das schon chemisch und physikalisch und naturwissenschaftlich auch so gemacht. Da ist er ja drin. Deswegen können wir ja, sagt Paulus, auch die Schöpfung angucken. Es ist ein Abglanz dessen, was der Schöpfer gemacht hat. Also zeigt uns die Schöpfer ein bisschen, wie er ist. Wir können auch erkennen, dass er unsichtbar sein muss. Weil wir haben die Schneeglöckchen, die wunderbaren, dann haben wir die Krokusse, die wunderbaren, dann haben wir die kleinen Kinder, dann haben wir die Lämmer, dann haben wir Bäume, dann haben wir Sterne, dann haben wir irgendwie, und irgendwann erschlägt es uns und sagt, es ist ja unglaublich, wie groß. Und das, aber wo ist Gott? Irgendwie, Gott ist da, der ist da, der ist nicht nur in Schneeglöckchen. Der ist da, der hat alles. Und deswegen muss er unsichtbar sein. Selbst wenn er sich in Materie widerspiegelt. So, ne? Diese Räume und diesen Hof, den haben meine Familie, also Marion und ich, und wir haben das so gebaut. Und die spiegeln ein Stück weit unsere Persönlichkeit wider. Wenn wir zu euch nach Hause gehen würden, jetzt, ne? Wir beamen mal gerade in euer Wohnzimmer. Bang. Bitte nicht. Spiegelt auch einen Teil deiner Persönlichkeit wider. Ja, ne? Ist auch ein Teil der Persönlichkeit. Also Ordnung, wie ordnungslieben, das ist alles ein Teil unserer, es spiegelt alles etwas wider. So, der Schöpfer. Es spiegelt alles und hier ist alles, es hat eine Ordnung. Ne? Es sei denn, wir machen Unordnung in der Schöpfung, in der Natur. Das kriegen wir hin. So, ne? Aber es spiegelt etwas von ihm wider. Und das sagt er uns. Ne? Wir können sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht, guckt in die Sterne, die ewige Macht, die göttliche Majestät. Hier hängen so ein paar vertrocknete Blumen. Das ist jetzt auch nicht die Krone der Schöpfung. Guck dir die Blumen an. Die haben eine Schönheit, die selbst diese vertrockneten Blumen, die haben eine Schönheit, die könntest du zu Hause nicht batiken. Das kriegst du nicht hingebastelt. Ich auch nicht. Das ist immer noch mehr als. Spricht das eher dafür, dass es einen Gott geben muss oder nicht? Das sind so die Fragen. Und er sagt eben, jetzt sind wir, das ist übrigens dieser Bereich, der, man nennt das, ich sag euch das mal so, Fundamentaltheologie. Da geht es noch gar nicht, wer Gott ist, sondern nur, dass es einen Gott gibt. Fundamentaltheologie. So, jetzt geht's natürlich weiter, sagen wir, okay, irgendwie eine Ahnung von Gott habe ich auch schon mal gehabt. Und es gab sogar mal eine Situation, da war ich ziemlich unter Druck, da habe ich sogar mal gebetet, so was ich so machen konnte. So, da merkt man ja auf einmal, irgendwie ist da was da. Das will raus und will etwas suchen. So, aber keine Ahnung. So, und jetzt kommt Folgendes. Wenn man die Fundamentaltheologie, also mal dieses Wissen darum, dann man sagt, ach, ein Gott muss es schon irgendwie sowas, etwas Göttliches muss es geben. Jetzt geht man in den nächsten Schritt und sagt irgendwie, okay, da gibt es irgendwie einen Gott und hier bin ich. So, jetzt sind wir beim Thema der Offenbarung. Um zu wissen, wie ist dieser Gott, muss er sich mir offenbaren. Ich kann etwas erahnen, aber nur immer so weit, wie Gott sich etwas von sich zeigt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber stellt euch mal vor, eine Ameise wollte begreifen, wie ein Mensch ist. Keine Chance. Irgendwie, ne? Es sei denn, der Mensch würde sich klein machen, würde vielleicht Ameise werden und sagen, du. Gibt so eine nette Geschichte, auch in der Philosophie. Da ist ein König, der hat gehört, es gibt Elefanten. Also nimmt er ein paar Gelehrte und sagt, Leute, sucht mir den Elefanten, ich will unbedingt wissen, was das für ein Tier ist. Jetzt gibt es eine kleine Problematik dabei. Also die gehen los, finden auch irgendwann Elefanten, aber die kleine Problematik ist, die sind alle blind. So, sie untersuchen den Elefanten, kommen zurück, geben ihrem großen König Bericht davon ab, was sie gefunden haben. Der eine sagt also, es war unglaublich. Ich konnte es fühlen und ertasten. Es war rund, es war ziemlich dick, es hat auch irgendwie gelebt, es war wie ein Baum, aber wie ein lebendiger Baum. Mehr als eine Säule. Und der andere sagt, also, ich war auch beim Elefanten, ne? Ganz anders. Eher wie so ein Fächer, lederartig, der sich von alleine bewegen konnte. Dann sagt der dritte Mensch, also, und ich hatte etwas, aber ganz anders. Das war eher wie so ein Schlauch, kein dünner Schlauch, sondern ein dicker Schlauch. Stabiler Schlauch, der sich auch von alleine bewegen konnte. Jeder hat so aufgrund ihrer Blindheit und aufgrund ihrer Nichtkommunikation so sein Teil entdeckt. So, das ist genau, das heißt irgendwie, es muss Offenbarung rein. So dieses Bild, wir sind blind an dieser Stelle. Es geht um Gott. Ja, wir suchen im dunklen Raum. Das ist nicht. Also muss es Offenbarung geben. Eine Offenbarung ist eben Schöpfung. Ne, ist hier kommt. Malen wir mal hin. Hier irgendwie Schneeglöckchen. Ja, also noch Schneeglöckchen hier ein bisschen. Na, so zack und dann ja so irgendwie. Ne, Schneeglöckchen. Ist eine Offenbarung. Gott offenbart sich uns und wir können es wahrnehmen. Aber wir stehen eben immer noch ein bisschen im Dunkeln, wo wir sagen, tja, irgendwie, was sagt mir jetzt Schneeglöckchen wirklich über Gott aus, ne? Unsichtbares Wesen, ja, weil in anderen Dingen auch drin ist, muss unglaublich herrlich schön sein, unglaubliche kreativ und so, ne? Wahnsinnig mächtig, dass er das immer dieses Leben hervorbringt, alles in Bewegung hält, Wahnsinn, ist er unglaublich und er muss eine Ordnung haben. Das, aber dann, an dieser Stelle greift eine andere Geschichte aus der Bibel, die da sehr gut reinpasst, und zwar sind wir wieder bei Paulus, der hat übrigens auch den Römerbrief geschrieben, und der befindet sich gerade mal in Athen, griechischer Hauptstadt, nur 2000 Jahre vor unserer Zeit. So, Athen, und zwar in Athen ist er im Areopag, Athen und Areopag ist die Wiege, ist das Zentrum von deinem und meiner Art, Weltanschauung zu denken übrigens, auch wenn das nicht in Deutschland liegt. Das war damals der Geburtsort, ich sag mal, für westliche Zivilisation. Da waren damals die Denker. Da waren nicht diejenigen, die nicht mit Geld umgehen konnten, ne? Sondern, können sie ja vielleicht auch. Also, weiß ich gar nicht. Aber das war das Zentrum des Denkens. Da war religionswissenschaftlich, philosophisch, wissenschaftlich unglaublich viel los. So, und er ist genau im Zentrum von Athen, nämlich im Areopag. Diese Stätte, das war die Riesenuni von damals, wo die besten Gelehrten der ganzen Welt zusammen waren und über diese Dinge nachgedacht haben. Und also der Paulus kommt schon mal nach Athen rein, da sieht er schon, er ist auch ein bisschen ärgerlich darüber, weil er hunderte von Götterstatuen sieht. Hunderte. Alles voll. Das erregt ihn. Vers 16. In Kapitel 17, also Apostelgeschichte 17 ab Vers 16. So, und der denkt, es darf doch nicht wahr sein, Mann, hier wird so dermaßen viel gedacht und überlegt, die denken über so viele Gottheiten nach, von allen Facetten, die es überhaupt geben kann. Das waren nicht nur griechische Gottheiten, das waren auch die römischen Gottheiten, das waren die ägyptischen, das hatten sie schon alles nach Athen gebracht, weil dort das Zentrum war, um darüber zu philosophieren. Und die liebten wagten es, darüber zu philosophieren. Hier, Vers 20, 21, Kapitel 17. Manches klingt, also Paulus redet, jetzt sagen sie zu ihm, Mensch, manches klingt sehr fremdartig und wir würden gerne genauer wissen, was es damit auf sich hat. Er hat ja über Jesus geredet und so. Denn die Athener und die Fremden in Athen, also die hatten Wissenschaftler von außen, kennen keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Also, wenn sich jemand über diese Dinge, diese Lebensfragen Gedanken gemacht hat, dann die. Ne? Und das war damals schon irgendwie, wir in unserer geisteswissenschaftlichen Situation, wir fußen da immer noch drauf. Wir lieben es, eigentlich über solche Dinge nachzudenken. Neues zu erfahren. So. Und jetzt sagen sie, Mensch, der Paulus hat was Neues, der kommt dann mit Jesus und Auferstehung, das musst du uns mal erklären. Und jetzt startet er, wird eingeladen, mitten im Areopag zu predigen, also zu lehren, zu reden, und alle hören ihm zu. Paulus 22, Vers 22, trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Also ihr seid am Thema dran, ihr habt echtes Interesse am Leben und an den wirklich großen Lebensfragen. Euch ist sehr ernst. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift, jetzt hochinteressant, für einen unbekannten Gott. Also der hat bei all den Götter- und Weltanschauungsvorstellungen, die da ausgestellt worden sind, hat er einen entdeckten Altar, darauf stand, für den unbekannten Gott. Also die hatten so viel Gottheiten, die hatten sogar eine extra Philosophie über den unbekannten Gott. So, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch jetzt bekannt. Total clever, wie er es macht. Und jetzt erklärt er sein Gott, was er über Gott erkannt hat. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Das ist sein erstes Statement. Willst du etwas über Gott wissen? Über Schneeglöckchen hinaus und so, ne? Sag ich dir, ist auch schon drin, aber ich sag's dir nochmal richtig deutlich, es gibt einen Schöpfer, der alles geschaffen hat. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln. Also er hat damit auch eine Autorität über alles, auch über uns. Klar, wenn er Gottes alles geschaffen hat, dann hat er automatisch Autorität über die Geschöpfe. Ne? Über mein Auto habe ich auch Autorität. Nicht immer, manchmal geht's auch da nicht, wenn ich bring's in eine Werkstatt. Aber so. Also, als Herr über Himmel und Erde wohnt er aber nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Auch interessant, was jetzt über seinen Gott aussagt. Also ist der Schöpfer, er ist der Herr, aber den kannst du nicht mit Tempeln einfangen, mit Gebäuden. Jetzt denk mal an unsere deutsche Situation. Ich hatte so eine Umfrage im YouTube gesehen in Köln, dieses Ding, ne? Wo wohnt Gott? Erst immer Dom irgendwie so, und dann merkten sie aber auch irgendwie, nee, das ist es nun auch nicht. So richtig kann es das auch nicht sein. So irgendwie, ne? Also, wir haben mit so vielen Religionen mittlerweile in Deutschland auch zu tun, dass wir wissen, nee, also, das hat man uns Jahrhunderte erzählen können hier, aber so mit Kirchen und so, aber mittlerweile wissen wir, das ist auch ein bisschen Schmalspur. So, ne? Und das sagt er hier, genau, mein Gott, sagt er, der wohnt da nicht drin. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Also diese ganze Geschichten, wir müssen spenden, um Gott zu besänftigen, ihm irgendwelche Opfer bringen, das kannst du alles vergessen. Mein Gott braucht das nicht. Mein Gott ist anders. Dem musst du hier nicht immer Ziegen schlachten und so, also kannst du vielleicht machen oder so, wenn du, aber mein Gott ist nicht so. Der wohnt aber auch nicht. Denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er sagt, es ist genau andersrum. Mein Gott versorgt alle. Das ist der Gott. Also Offenbarung. Jetzt wird über den Gott geredet, er wird irgendwie offenbart. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen. Da kann man jetzt denken drüber, wie man will, das ist auch völlig okay. Nur ganz ehrlich, du warst nicht dabei, ich war auch nicht dabei. Wir können es gar nicht wissen. Wir werden an den Punkt kommen, wo wir sagen müssen, entweder glauben wir das oder das. Ist immer eine Glaubenssache. Und er sagt, ich sag euch, den Gott, von dem ich rede, der hat aus einem Menschen alle Menschen werden lassen. Der hat geschaffen. Er war Kreator. Damit sie die Erde bewohnen. für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen erleben soll. Das heißt, Gott hat sich nicht nur, manche denken, ah Gott, der hat mal irgendwie geschaffen und dann hat er sich zurückgezogen. Dann hat er gesagt, so, der Anfang ist gemacht, wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ne? So die Billardkugel ist mal ins Rollen, jetzt werden ganz viele Billardkugeln angestoßen und ich lege mich zurück auf die Parkbank. Er sagt, nee, der hat sogar bestimmt von Anfang an, wie das Spiel weitergehen soll. Grenzen. Das heißt immer ganz platt, dass Lutz heute in Altenhüffen ist, ist kein Zufall. Wenn Gott Schöpfer ist und der ist immer noch Herr, nicht nur am Anfang, sondern ist immer noch Herr, dann ist er drin im Leben. Dann hat er was mit der Menschheitsgeschichte zu tun. Er ist irgendwie, er hat sich nicht zurückgezogen, er ist irgendwie immer noch präsent und immer noch da. Von dem Gott rede ich. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen. Ist interessant, was er über Gott alles ausgesagt. Das ist mehr als Schneeglöckchen, merkt ihr? Das kann man aus dem Schneeglöckchen nicht rausfinden. Dieser Gott, er ist im Unsichtbaren, bewegt alles, ist immer noch drin, nicht nur am Anfang, der ist heute immer noch völlig präsent in Menschheitsgeschichte, in deiner Geschichte. Und er hat gewollt, dass Menschen ihn suchen. Das ist der Gott, den er hier offenbart, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Also auch mit Tasten, irgendwie mit allen Sinnen. Unser Motto von Bauernhof-Kids ist Gott mit allen Sinnen erleben. Ist ein gutes Motto fürs Leben, nicht nur für Kinder. Mit allen Sinnen. Ich erlebe immer wieder Leute, die kommen in Gottesdienst, müssen auf einmal anfangen zu weinen. Wissen gar nicht warum. Sinnhaft Gott spüren. Denn er ist ja jedem von uns ganz nah. Das ist eben nicht der Gott, der nur in Stein und Lava und Schneeglöckchen wohnt, sondern er ist jedem von uns ganz nah, weil der hat sich nicht zurückgezogen, der ist immer noch da. Deswegen ist er uns, er ist ganz nah. Das heißt nicht unbedingt, dass ich immer ständig in Kontakt habe, aber erstmal, ich habe die Ahnung davon, ich spüre, irgendwas ist da. Durch ihn leben wir doch. Regen wir uns, sind wir immer noch. Ist immer noch drin. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Das haben sogar Nicht-Gläubige gesagt. So irgendwie. Menschen sind anders als alles andere. Die haben irgendwie was Besonderes. Und er sagt, ja, die haben auch was Göttliches. Das ist korrumpiert. Durch andere Sachen kommen wir nochmal drauf, woher kommt das Böse und das Leid in dieser Welt. Aber da ist etwas. Fühlen. Das ist ja interessant. Man merkt, hier ist ein Ursache-Wirkungs-Prinzip. Hier gibt's absichtsvolles Handeln. Menschen handeln meistens absichtsvoll. Es muss nicht immer clever sein, aber sie haben irgendeine Absicht. Ne? Und das sagt er. Irgendwie, wir sind von seiner, wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber, Stein. Das ist nicht Mercedes-Stern, ne? Und ist, das kann's alles nicht sein. Oder nur vernünftigen Lehrbüchern oder interessanten Ideen. Er sagt, das kann alles nicht sein. Mit Erfindungskraft oder Kunstfertigkeit, die von Menschen geschaffen wurde. Das kann noch so clever klingen. Er sagt, dann wird da Gott vielleicht ein Stück weit drin sein, aber das ist Gott nicht. Sondern er ist außerhalb erstmal von uns. Er ist größer, muss sich da eben offenbaren. Hier wieder. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Also der Gott, der will etwas von uns. Der will etwas von dir und mir. Der will, dass wir umdenken. Wir sollen ihn suchen, wir sollen ihn finden, aber wir müssen umdenken. Das ist der Gott, den er hier offenbart. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten wird. Von dem Gott redet er. Wir werden nochmal beim letzten Gottesdienst drüber reden, was kommt nach dem Tod. Das sind ja diese großen Fragen. Was kommt dann eigentlich? Wir können es nicht wissen. Wie denn? Ne? Es muss uns offenbart werden, irgendwie, gesagt werden, an dem man die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will. Das heißt, es gibt irgendwo eine letzte Gerechtigkeit. Ich habe mich zu verantworten. Das ist ein anderer Gott als, ja, Gott ist irgendwie da, aber ich habe nichts mit dem zu tun. Ne? Und zwar durch den Mann, jetzt ist so der Höhepunkt seiner Predigt, den er dazu vorherbestimmt hat, ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Jetzt gibt er noch zwei zentrale, das war alles nur Vorbereitung, das war so ein bisschen schon in den Gottesbeweisen von Thomas von Aquin drin und jetzt sagt er, und dann hat er eine Riesenoffenbarung gemacht. in Jesus Christus, gestorben und auferstanden, leibhaftig auferstanden. Über 500 Menschen konnten das bezeugen. 40 Tage lang ist dieser Auferstandene immer wieder Menschen begegnet. Und das war für die absolut neu. Das gibt so in keiner Religion, das kann ich euch sagen, dass ein Gott Mensch wird, stirbt und der Tod, den Tod besiegt. Gibt es in keiner Religion. Deswegen haben die am Anfang gedacht, als Paulus darüber geredet hat, über Jesus und die Auferstehung, haben die gedacht, er redet von zwei Gottheiten. Erste Gottheit ist Jesus, zweite ist die Gottheit Anastasia, also Auferstehung. Das haben die gedacht. Er sagt, nee, Jesus ist auferstanden. Von dem Gott offenbare ich euch, der euch nahe ist, der euch geschaffen hat, der immer noch in eurem Leben drin ist, der ein Schicksal für euch hat, der einen Plan für euer Leben hat, der von euch gesucht werden möchte und der sich dann nochmal offenbart hat in Jesus und Auferstehung. Und durch ihn könnt ihr jetzt ihm begegnen. Weil jetzt kommt die Reaktion, hochinteressant die Reaktion, wie jetzt Menschen darauf reagieren. Und die gleichen Reaktionen werden wir heute hier unter uns haben. Das ist nichts Neues. Die erste Reaktion ist, als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, ne, von diesem Unsinn, sage ich mal, von dieser Unvernunft, lachten ihn einige aus. Ist bis heute die gleiche, wird auch hier stattfinden, dass wir sagen, irgendwie so ein bisschen, komm, jetzt ehrlich. Wenn man etwas loswerden will, wenn man etwas wegschieben will, dann kann man sich ein bisschen lachhaft drüber machen, dann schiebt man es weg. Ne? Dadurch muss ich es nicht mehr rankommen lassen. Ach, das ist doch Fake. Spaß. Okay? Andere sagten, darüber musst du uns ein andermal mehr erzählen. Das heißt, andere, die schieben es so ein bisschen weg, die schieben es erstmal auf und schieben es weg und so, du, da müssen wir noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich habe noch ein paar Gegenargumente. Ja, also der Verstand, ich sage, was, den können wir auch benutzen, um das Ganze so wegzuhalten. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Aber dann, ach, nee, komm, nächstes Mal. Aber müssen wir noch mal, da habe ich noch ein paar Fragen so, ne? Kann doch nicht, alles nicht wahr sein und so, ne? Jetzt nicht lachen, sondern lassen wir mal diskutieren, da habe ich schon ein paar andere Sachen gehört und so, ne? Also ganz vernünftig scheint mir das jetzt auch nicht zu sein mit der Auferstehung und so tot und Gott Mensch geworden, ne? So, das ist, dieses Wegschieben. Als Paulus darauf die Versammlung verließ, also Paulus war alles okay, der ging einfach weg, das ist so, die Reaktion, die ist immer uns überlassen. Gott offenbart sich. Er hat sich offenbart in Jesus. Jetzt sind wir dran. Das war seine Verantwortung, jetzt kommt unsere Verantwortung. Als Paulus darauf die Versammlung verließ, schlossen sich ihm ein paar Männer an und kamen zum Glauben. Und darunter, jetzt werden welche aufgezählt, Männer und Frauen. Das ist die dritte Reaktion. Manche schieben es nicht weg, sondern nehmen es an. Es ist interessant, ne? Es ist immer die gleichen Inhalte. Es ist immer die gleiche Story, um die es geht. Ne? Es ist immer die gleiche Botschaft. Das ist Gottes Ding. Er hat sich uns offenbart in Jesus. Er hat gezeigt, wie Jesus ist. Jetzt kommt unser Ding. Ne? Bewege ich mich drauf zu? Das ist so diese dritte Gruppe, die sagt, die nehmen diese Botschaft, Jesus, an. Gott ist Mensch geworden, ist gestorben und auferstanden. Und ich kann heute durch diesen Jesus zu Gott kommen. Ich kann ihm, heißt es, mich ihm anvertrauen. Das ist eben so, es geht nicht um ein dogmatisches Fürwahrhalten, sondern es geht darum, sich ihm anzuvertrauen. Diese uralte Geschichte, ne, da geht jemand, wurde ein Seil gespannt über Niragara-Fälle, das muss wahnsinnig gigantisch alles sein. So, ne, und dann war ein weltberühmter Seilläufer und hat die Leute gefragt, glaubt ihr, dass ich darüber gehen kann? Und dann, doch, trauen wir dir zu, ne? Und er geht rüber und so, okay, aus auf der anderen Seite. Und fragt die Leute, er nimmt eine Schubkarre, glaubt ihr, dass ich mit der Schubkarre rüberfahren kann? Ja, die Leute sagen, ja, glaube ich mal. Gut, okay. Er fährt mit der Schubkarre rüber, klappt auch. Dritte Frage war, wenn ihr glaubt, dass ich das kann, rüberlaufen mit Schubkarre, wer ist denn bereit, sich in die Schubkarre reinzusetzen und ich fahre ihn rüber? War keiner zu bereit. So, oder? Nee, darum geht es. Es geht nicht um ein Fürwahrhalten, sondern ein sich ihm anzuvertrauen. Es geht auch nicht um einen rein intellektuellen Prozess. Das wird, Gott ist größer. Wie will eine Ameise Menschen verstehen? Wie wollen wir Gott verstehen? Wir sind seiner Art, von daher geht das. Wir haben eine Grundvoraussetzung dafür. Deswegen konnte Gott auch Mensch werden. Ich sag mal, Gott ist Ameise geworden, um zu erklären, Mensch geworden, um zu erklären, wie das Ding läuft. Aber letztendlich, ob ich es wirklich verstehe, letztendlich geht es um ein inneres Annehmen. Ich vertraue mich dieser Botschaft an. Und dann um eine Erfahrung. Ich kann das vorher nicht erfahren. Ich muss diesen Schritt gehen. Ich sag mal, wenn ich mich in die Schubkarre reinsetze und rübergefahren werde, auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung. Dann weiß ich, ob es funktioniert. Und genau darum geht es im Glauben auch. Geht um Glaubenserfahrung. Die zu machen. Das zu erleben. Es geht nicht nur um Verstehen. Da wird der Verstand immer kreisen. Der wird es nie begreifen. Sondern geht um eine Erfahrung. Möchte einer mal gerade erzählen, was er mit Gott erlebt hat? Letzte Vierteljahr. Um das mal deutlich zu machen. Kann ich mir einen raussuchen? Darf ich mir einen raussuchen? Ist das okay? Ja? Gelinde, komm mal. Doch, komm mal. Ich darf das, glaube ich, weil Gelinde ist bei mir in der Kleingruppe. Du hast was mit dem Thema Rauchen erlebt.
Ja, das ist richtig. Ich habe so als junger Mensch angefangen zu rauchen, als ich in Ausbildung war. Dann bis zur ersten Schwangerschaft. Da habe ich sofort aufgehört, als ich wusste, ich bin schwanger und weil ich gerne Kinder wollte. Dann, da war ich 28 und bis 60, da war das so, mit meiner Scheidung stand das an, es war alles sehr schwierig, meine ganze Situation, und da habe ich gedacht, naja, so eine Zigarette hilft mal wieder. Und dann habe ich voll angefangen wieder zu rauchen und habe es ein paar Mal versucht aufzuhören. Es fiel mir ganz schwer, und als ich dann in der Kleingruppe war, da hatte ich einen Traum von Lutz und so und der Kleingruppe, und mir wurde irgendwie so Befreiung zugesprochen, dass ich wusste morgens, das geht jetzt ums Rauchen bei dir, ne? Und Gott will dich befreien, Jesus will dich befreien. Und dann habe ich gleich, um das mit mir auch selber festzumachen, das gleich in die Kleingruppe geschrieben, und ja, und ich bin Gott so dankbar. Ich habe es geschafft und kein Problem damit.
Das ist so abgefahren, oder? Andere geben da viel Geld für aus und tun und machen. Ne? Ist vielleicht auch mal richtig. Kann ich gar nicht sagen. Aber ich finde, das ist so eine super Story. Irgendwie, Gott begegnet ihr im Traum. Im Traum wurde für sie gebetet, danach war sie rauchfrei. Sie wird wach und weiß, ja, ich muss aufhören zu rauchen. Dann hat sie uns das noch als Kleingruppe geschrieben, damit wir Bescheid wissen. Haben wir als Kleingruppe beim nächsten Treffen nochmal für sie gebetet. Und hatten es vergessen fast, das Thema. Wie lange ist das jetzt her? Ungefähr. Ein halbes Jahr vielleicht oder so ist es her, ne? So ungefähr. Ein halbes Jahr. Jetzt haben wir mal drüber geredet, hat es frei. Was ich damit, merkt ihr, das geht. Wenn du das nur mit dem Verstand kriegen willst, das wird nie was. Das wird nichts. Es geht um die Erfahrung. Ich muss mich überall verstehen, darauf einlassen und sagen, okay Gott, mein erstes Gebet in meinem Leben, was wirklich ernst war, Gott, wenn es dich wirklich gibt, das hört jetzt sich nicht groß nach Glauben an. Ne? Ist jetzt nicht das glaubensvolle Gebet, aber es war das erste ernst gemacht. Gott, wenn es dich gibt, dann. Und dann bitte tu was in meinem Leben. Und ich hatte so ein paar richtig heiße Themen für mich und die habe ich ihm genannt. Praxis. Erfahrung. Fundamentaltheologie fragt sich, gibt es überhaupt einen Gott? Schöpfung, ja. Gott offenbart sich in Schöpfung. Dadurch wissen wir aber noch nicht, wer Gott wirklich ist. Jetzt kommt noch weitere Offenbarung. In Jesus wissen wir, Gott hat uns unendlich lieb, sodass er Mensch wird, für uns stirbt und den Tod überwindet. Und wir können uns ihm anvertrauen, nicht nur mit dem Kopf, mit allem. Wir lassen uns darauf ein und gehen Glaubensschritte. Wir machen es, wir reden mit ihm, wir beten, wir lassen uns darauf ein und machen dann die Erfahrung, auf einmal, Gott gibt's wirklich. Unglaublich. Kannst sofort spüren, das kann körperlich sein, das kann emotional sein, das kann verhaltensmäßig sein, ich lege Verhaltensweisen ab, ich werde verändert, sofort da, wow, Gott gibt's wirklich. Nicht nur irgendein Gott, sondern der sich als Vater, Sohn und Heiligen Geist offenbart, bis heute. Gott, ich weiß, das ist eine große Nummer für uns, weil wir sind irgendwie wie so Blinde, die versuchen, Elefanten zu ertasten. Wir sind irgendwie so der schwarze Raum und eine schwarze Katze irgendwie. Das ist auch alles, wir sind hier in einem eben nicht nur naturwissenschaftlichen Bereich, wir sind hier in einem wesentlichen größeren Feld offen unterwegs. Und es sind so wichtige Fragen, es sind zentrale Lebensfragen, die unseren Alltag prägen werden, die unser Denken und Fühlen prägen werden und verändern werden, so oder so, zum Guten oder zum Schlechten. Damit sind es Fragen, die über unser Glück und Unglück mitentscheiden. Deswegen danken wir dir, dass du dich offenbart hast. Ich sage das jetzt mal einfach so für mich. Ich danke dir, dass du dich in Jesus offenbart hast. Dass du klar gemacht hast, wer du bist. Voller Liebe, voller Wahrheit. Du bist der Retter, aber auch der Richter. Völlig klar. Und uns einlädst, dass wir dich suchen, zu dir kommen. Und du sagst, wir müssen nicht viele Opfer bringen. Wir müssen nicht in den Tempel gehen. Da bist du sowieso nicht. Da kannst du sein, aber du bist überall, sondern im Herzen dir zu begegnen und sagen, okay, ich vertraue mich dir, Jesus, an. Dir gehört mein ganzes Leben. Und wenn bei uns hier Leute noch unsicher sind, wenn sich da was in der Magengegend, so der Magengegend eines Drachens bewegt, von Unmut, von Abwehren, von Wegschieben, von Streit oder so, dann bitten wir dich, dass du als der Stärkere kommst und ihnen begegnest. Dass du sie überwindest und dass sie diesen Glaubensschritt machen und sagen, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann lasse ich mich drauf ein, dann überrasch mich. Wir haben nichts zu verlieren, wir haben nur was zu gewinnen. Und dann wirst du kommen und es ihnen klar machen, so wie sie es brauchen. Danke für deine Großzügigkeit. Deine Barmherzigkeit. Amen.